Jetzt um die Pfingst- und charismatische Bewegung, Teil 3 heute Abend, Lehre und Praxis B. Bevor ich eine ganz kleine Wiederholung gebe von dem, was wir heute vor 4 Wochen hatten, möchte ich noch den Satz von diesem Zettel weitergeben, der mir eben gereicht wurde. Der englische Theologe und Prediger Spurgeon, vielen von uns bekannt vom Namen und seinen Schriften, der hat einmal gesagt zu seinen Lebzeiten, es ist nichts neu in der Theologie, Gedankenstrich, ausgenommen das, was falsch ist. Es ist nichts neu in der Theologie, ausgenommen das, was falsch ist. Das meiste trifft leider zu, was in den letzten Jahrzehnten und vielleicht auch Jahrhunderten noch entdeckt worden ist. Das meiste wird wohl nicht unbedingt in den richtigen Bahnen gewesen sein. So, Wiederholung von dem Teil 2. Wir haben über die falschen Lehren gesprochen und teilweise auch über die falsche Praxis. Wir haben begonnen mit der sogenannten Geistestaufe, die in der Pfingst- und charismatischen Bewegung gelehrt und auch empfangen wird, in Anführungsstrichen. Darunter verstehen Sie ein von der Wiedergeburt getrenntes Erlebnis, das jeder Christ noch zusätzlich haben sollte, meistens durch Handauflegung eines Menschen, der dieses Erlebnis schon hatte, und der überträgt dann durch Handauflegung auch eben diese Geistestaufe auf den Empfänger. Und das lehrt so die Bibel nicht. Die Bibel sagt in 1. Korinther 12, Vers 13 eindeutig und klar, dass alle Christen in den Leib Jesu getauft sind in dem Augenblick ihrer Wiedergeburt. Durch den Empfang des Heiligen Geistes wird man in den Leib Christi hineingetauft. Es ist etwas anderes, Vollgeistes zu werden, in der Fülle des Geistes zu leben. Das ist eine lebenslange Aufgabe für jeden Christen, sich danach auszustrecken, dass uns der Heilige Geist voll und ganz unter Kontrolle bringt. Wir haben über die Handauflegung gesprochen, dass in der Pfingst- und charismatischen Bewegung sehr, sehr viel über Handauflegung läuft, dass Handauflegung übertrieben wird, so fast bei jedem Problem angewendet wird. Und wir haben von der Bibel her gesehen, Handauflegung bedeutet Identifikation, Einsmachung. Dem ich die Hände auflege oder der sie mir auflegt, mit dem gehe ich eine Einheit ein vor Gott. Und da kann Übertragung geschehen. Wir haben das Prinzip vom Alten Testament her gesehen. Heiliges lässt sich nicht übertragen, aber Unheiliges lässt sich übertragen. Das haben wir im Buch Haggai kennengelernt. Dann läuft das alles über Passivität. Wir haben Originalton gehört, Reinhard Bonnke, wie er die Geistestaufe beschrieben hat, wie er sagte, man muss sich da innerlich ganz öffnen, ganz ohne innere Spannung verhalten, ganz passiv machen. Dann ist es möglich, dass man so etwas erlebt. Und das widerspricht der Bibel. Die Bibel fordert uns überall auf, aktiv zu sein im Geist, zu wachen, nüchtern zu sein und dergleichen mehr. Als letztes haben wir dann noch die falsche Auslegung von Joel 3 angeschaut. In der Pfingst- und charismatischen Bewegung spielt Joel Kapitel 3 eine ganz große Rolle. Ist nur ein kurzes Kapitel, nur 5 Verse im Alten Testament. Ich musste sie mal auswendig lernen während meiner Studienzeit, habe sie aber nicht mehr parat, habe es zu wenig wiederholt. Auf jeden Fall, in diesen 5 Versen steht, dass eine Geistausgießung kommen wird und dass dann Gesichter geschehen werden und Weissagung und dergleichen mehr. Und die Frage ist, wann erfüllt sich das, wann hat sich das erfüllt? Offensichtlich schon am Pfingsttag, aber nur in einer Teilerfüllung. Und jetzt sagen die Pfingst- und Charismatiker, sagen, das hat sich jetzt erfüllt in diesem Jahrhundert. Jetzt das, was wir sehen, da wo Menschen weissagen, wo sie Gesichter haben, Visionen, Zungenreden, Offenbarungen, das ist die Erfüllung von Joel 3. Und das kann nicht sein, es ist einfach exegetisch eine falsche Auslegung, denn wir müssen wissen, es ist kein Geheimnis, dass die Propheten des Alten Testamentes die sogenannte Berggipfelperspektive hatten. Wenn hier der alttestamentliche Prophet steht, der Joel, dann hat er zum Beispiel die erste Rückkehr Israels geschaut, er hat das erste Kommen Jesu geschaut, Micha zum Beispiel beschreibt sogar den Geburtsort, und dann schauen sie weit hinaus auf das zweite Kommen Jesu und die zweite Rückkehr Israels aus der weltweiten Zerstreuung. Das sehen die Propheten im Alten Testament, aber sie sehen nicht hier diesen Bereich. Sie haben nicht gesehen, dass zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesu eine Zeit von fast 2000 Jahren liegt, vielleicht noch länger. Sie ist noch nicht abgeschlossen. Das haben sie nicht gesehen. Keiner der Propheten hat von der Gemeinde geweissagt. Vom Kommen Christi, erstes und zweites Jahr, aber nicht von der Gemeinde. Und darum kann es nicht sein, dass Joel 3 sich hier auf das Ende des Gemeindezeitalters bezieht, sondern Joel 3 bezieht sich exakt hier auf diese Geistausgießung, wenn Jesus zum zweiten Mal kommt und das Volk Israel ihn erkennen wird als den, in den sie gestochen haben, ihren Erlöser, ihren Messias. Wir haben dazu noch mehr gesagt, aber das kann ich jetzt nicht mehr alles wiederholen. Wir wollen jetzt heute Abend weitermachen. Wir haben uns ja noch ein paar wichtige Dinge aufgehoben für diesen letzten Abend. Wir fahren jetzt fort mit dem fünften Lehrpunkt, nämlich falsche Zeichen und Wunder. Wir müssen zunächst mal wissen, dass Zeichen und Wunder im Alten und Neuen Testament gehäuft vorkommen. Sehr gehäuft. Und zwar gibt es vier heilsgeschichtliche Offenbarungsphasen. Vier Stück. Ganz einfach. Zwei im Alten Testament, zwei im Neuen. Im Alten Testament war das die Phase Mose. Mose war der Mittler des Gesetzes, die Offenbarungszeit des Gesetzes. Er war der, der das ganze mosaische Gesetz empfing und dem Volk Israel offenbarte. Also, Mose. Und Mose hat als Träger dieser Offenbarung, als Mittler dieser Offenbarung, Zeichen und Wunder getan. Mose hatte seinen Stab, er hat ihn über den Nil gehalten, der Nil verwandelte sich in Blut, er hat viele andere Wunder getan. Josua, sein Nachfolger, tut kein einziges Zeichen und Wunder mehr. Das einzige ist, wo sie durch den Jordan gehen, aber das tut in dem Sinn nicht Josua. Gott tut es, Josua ist unbeteiligt dabei, er ist nicht eingeschaltet. Josua, da ebbt es schon wieder ab bei seinem Nachfolger. Und dann danach kommen mal ein paar Richter. Simson ist sehr stark. Das sind nicht in dem Sinn Wunder, die er tut, wenn er da ein Riesentor, Stadttor auf den Berg raufschleppt. Die Zeit dazwischen ist geschützt, bis dann die Zeit der Propheten beginnt. Die zweite Offenbarungszeit im Alten Testament, die der Propheten. Der klassische Vertreter der Propheten ist Elia. Elia tut wieder viele Zeichen und Wunder. Das größte auf dem Berg Karmel, als Feuer fällt auf den Altar und das Tier verzehrt. Dann sein Nachfolger Elisa tut auch noch einige Zeichen und Wunder und dann ebbt das wieder ab. Dann kommen 16 Propheten im Alten Testament von Jesaja bis Maleachi. Von keinem einzigen von ihnen erfahren wir, dass sie Wunder getan haben. Jesaja durfte einmal ein Feigenpflaster legen auf den Hiskia. Das war aber in dem Sinn kein Wunder. Da hat Gott dieses natürliche Mittel gebraucht. Aber die Schriftpropheten tun keine Zeichen und Wunder. Jeremia, kein einziges Zeichen und Wunder. Ihr seht, das bricht ganz stark auf, wenn eine neue heilsgeschichtliche Epoche beginnt. Mose, Zeit des Gesetzes. Elia, Elisa, Zeit der Propheten. Und dann ebbt es wieder ab. Jahrhundertelang keine Zeichen und Wunder mehr, die uns in der Bibel berichtet werden. Und dann kommt das Neue Testament. Wieder die klassische Erlösungszeit, nämlich die Zeit Jesu. Jesus, unser Herr, hat viele Zeichen und Wunder getan. Johannes sagt einmal, wenn er sie alle hätte aufschreiben wollen, die Welt würde die Bücher nicht fassen. Eine große Zahl von Zeichen und Wundern, die Jesus in dieser kurzen Zeit tat. Und dann danach die Apostel. Zweite Offenbarungsgruppe im Neuen Testament. Jesus hat Offenbarung gebracht Er brachte die Bergpredigt und alle seine Lehren, seine Reden. Und die Apostel haben Offenbarung gebracht. Und auch Jesus wurde durch Zeichen und Wunder von Gott bestätigt. Er tat Zeichen eines Messias, die nur er tun konnte, als Legitimation, als Beweis, er ist der Messias, tat er Wunder, die nur der Messias tun konnte. Vor einigen Wochen war hier Matthäus 8 dran in der Bibelstunde, da hat der Dieter an dem Abend über die Dinge gesprochen. Und dann die Apostel, und sie tun Zeichen und Wunder, weil sie wieder von Gott die Offenbarung haben in den Lehrbriefen, das, was wir heute haben, die Lehre der Apostel. Und auch sie beglaubigt Gott durch Zeichen und Wunder. Und darum spricht das Neue Testament von Zeichen der Apostel. Zeichen der Apostel, die nur sie tun konnte. Und die heute keiner mehr tun kann. Wir haben nicht mehr diese Offenbarungsapostel wie damals. Und so sehen wir Zeichen und Wunder in heilsgeschichtlicher Sicht machen deutlich, es geht epochemäßig, sie sind ganz stark da und ebben wieder ab. Und nach den Aposteln, in der Apostelgeschichte kann man das besonders deutlich sehen. Auf der ersten Missionsreise des Apostels Paulus tut er noch sehr viele Zeichen und Wunder. Auf der zweiten Missionsreise tut er kein einziges Zeichen und Wunder mehr. Die dritte Missionsreise nur noch diese Sache auf Malta mit dem Schlangenbiss und der Heilung. Da sehen wir, wie das abebbt, und je mehr das Wort zusammenkommt, nämlich die neutestamentliche geschriebene Offenbarung, das Neue Testament, umso mehr ebben die Zeichen und Wunder ab. Am Ende seines Lebens muss Paulus sogar Trophimus krank in Milet zurücklassen, hat nicht mehr die Gabe. Er, der Zeichen des Apostels hatte, hatte nicht mehr die Kraft, seinen engen Mitarbeiter zu heilen. Timotheus ist oft krank, magenkrank. Paulus kann ihn nicht heilen. Das müssen wir einfach sehen. Da ebbt das ab, je mehr das Wort Gottes sich vervollständigt hat. Zeichen und Wunder im Johannesevangelium, da wird es ganz besonders deutlich. Das Johannesevangelium hat stellvertretend für die vielen 7 Zeichen und Wunder. 7 Stück. Von der Hochzeit zu Kana, wo es anfängt, bis hin zur Auferweckung des Lazarus. 7 ganz ausgewählte Zeichen und Wunder, die alle eine Botschaft haben. Darüber kann ich jetzt nicht sprechen. Das hat alles eine Bedeutung, warum diese 7 Zeichen und Wunder. In jedem liegt noch eine Lehre drin und eine Botschaft. Und dann fasst Johannes sein Evangelium so zusammen, und gerade diesen Aspekt mit den Zeichen und Wunder, wie wir es in Johannes 20, Vers 30 und 31 lesen. Wenn ihr das bitte mit aufschlagt, eine eminent wichtige Stelle für die Lehre von Zeichen und Wunder in der Bibel. Johannes 20, Vers 30 und 31. Das sollte in unseren Bibeln dick angestrichen sein. Das sollten wir auch parat haben. Das werden wir immer wieder brauchen im Gespräch mit Menschen, die hier vielleicht Hilfe suchen. Ich lese Apostelgeschichte 20, Vers 30. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Noch einmal, jetzt haben es auch alle gefunden, Johannes 20, Vers 30. Er sagt, viele sind nicht geschrieben in diesem Buch, nur die 7. Jetzt Vers 31, diese aber, diese 7, sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Es gibt heute viele Pfingstler und Charismatiker, die sagen, ach, man kann doch den Leuten nicht heute kommen mit bloß einer Predigt, mit einer Bibelstunde, mit so einem trockenen Wort. Ja, ich habe heute Nachrichten gehört, und da wollte der Sprecher hat eine Meldung verlesen und dann sollte ein Band eingespielt werden und dann kam nichts und dann rutschte ihm raus, dann fuhr er fort und sagte, wir machen mit einer trockenen Meldung weiter. Ja, sagte er in den Nachrichten, wir machen mit einer trockenen Meldung weiter. Und so denken viele, das ist doch trocken. Nur eine Meldung, ohne dass da was passiert, ja, ohne dass man was sieht und hört und erlebt und so. Nur eine trockene Predigt, eine trockene Bibelarbeit, da muss doch was passieren. Dann spricht das Menschen an, dann kommen Leute zum Glauben. Mit der Bibel kann man doch heute keine Katze hinterm Ofen hervorlocken, aber wenn da Zeichen und Wunder geschehen, dann kommen die Menschen zum Glauben. Das klingt sehr plausibel zunächst mal, das gestehe ich zu. Aber das ist nicht biblisch argumentiert. Hier ist die biblische Argumentation. Johannes schreibt, diese sieben, ja, diese Zeichen und Wunder sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus sei. Mit anderen Worten, wir heute, die wir die Zeichen und Wunder nicht sehen, wie damals durch die Apostel gewirkt, wir haben das geschriebene Wort, wir lesen diese Zeichen und Wunder in der Bibel und können dadurch genauso zum Glauben kommen. Ich behaupte es sogar noch besser, als wie die, die das direkt sahen. Weil Hunderte und Tausende haben die Wunder Jesu gesehen, die Speisungen mit den 4.000 und 5.000. Wo waren sie am Ende? Die Zeichen und Wunder haben nicht die Umkehr gewirkt. Aber im Petrusbrief steht, dass das Wort Gottes die Wiedergeburt wirkt. Nun, sie hörten damals auch das Wort, aber sie haben es nicht in dem Sinn aufgenommen. Wir haben die ganze Bibel, wir können sie lesen, studieren, da kommen wir zum lebendigen Glauben, werden wiedergeboren durch das Wort und brauchen nicht die Zeichen und Wunder sehen, wie die Menschen damals. Und die Zeichen und Wunder waren nicht in erster Linie dazu da, um Leute jetzt sensationslüstern zu machen und sie dann irgendwie zum Glauben zu manipulieren, sondern sie waren da, um die Verkündiger zu legitimieren, dass sie in Gottes Auftrag sprechen, sei es nun Jesus als Messias oder die Jünger als Apostel. Dazu waren sie da. Und wer dieser Verkündigung Glauben schenkte, der kam dann auch durch sie zum Glauben, so wie wir heute durch die Bibel zum Glauben gekommen sind. Oder ist irgendjemand unter uns, der irgendwo ein Zeichen und Wunder gesehen hat und dadurch zum Glauben kam? Ich meine, das kann vielleicht sogar ein Mosaiksteinchen sein, ja, dass man da irgendwie mal aufwacht oder irgendwie aufgerüttelt wird. Aber die Wiedergeburt geschieht allein durch das Wort Gottes. Gut, wir sehen, Zeichen und Wunder waren zeitbedingt und tauchen in der letzten Zeit wieder auf als Verführung. Wir wollen zwei Stellen lesen. Das ist jetzt sehr wichtig. Hebräerbrief, Kapitel 2. Hebräer 2, Vers 3 und 4. Lesen wir von Anfang, Hebräer 2, Vers 1. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Nie steht irgendwo das achten, was wir gesehen haben, immer gehört oder gelesen. Denn wenn das durch Engel verkündete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing im Alten Testament, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Sie, die Errettung, hat ja den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen, durch Jesus, und ist uns von denen bestätigt worden, die es gehört haben, die Apostel, wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Und hier ist sehr wichtig die Zeitform. Hier steht, Gott gab Zeugnis durch Zeichen, Wunder und Machttaten. Und dieses Wort gab steht im Griechischen in einer Zeitform. Im Griechischen gibt es noch den Aorist, bei uns gibt es nur Imperfekt und Perfekt Plusquamperfekt, aber im Griechischen gibt es noch den Aorist, ist eine Zeitform der Vergangenheit, die eine abgeschlossene Vergangenheit bezeichnet, wenn etwas vorbei ist, aus, abgeschlossen, finito. Und das steht hier, Aorist, Gott gab Zeichen und Wunder, Schluss, weil er die Verkündigung Jesu als Messias und der Apostel bekräftigt hat. Und das ist jetzt nicht mehr nötig. Sie haben ihr Zeugnis abgegeben, es ist geschrieben, wir können es lesen, dadurch kommen wir zum Glauben und bleiben im Glauben. Ganz wichtig, hier stehen drei Begriffe, auf die ich euch bitte zu achten. Zeichen, Wunder und Machttaten. Die wollen wir uns merken. Jetzt gehen wir noch zu einer weiteren Stelle, 2. Thessalonicher 2. Da kommen die gleichen Begriffe wieder vor. Aber jetzt werden wir sehen, mit einem negativen Vorzeichen, wie in der Mathematik mit einem Minus davor, oder hier in der Sprache mit einem Wort davor, das kennt ihr auch alle, das heißt Pseudo. Pseudo-Zeichen, Wunder und Machttaten, das heißt lügenhaft auf Deutsch. Das griechische Wort Pseudo. So, jetzt sind wir in 2. Thessalonicher 2, Vers 9 bis 11. Da ist vom Antichristus die Rede. Von dem letzten dämonisierten Weltdiktator, der noch kommen wird. Und da heißt es von ihm, Vers 9, ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, so wie Gott in Christus Mensch geworden ist, so wird der Satan im Antichristen Mensch werden, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge. Pseudo steht da im Griechischen. Wieder die gleichen Worte, Machttat, Zeichen und Wunder. Griechisch Zeichen, Semeios, Wunder, Terrasin, Machttaten, Dynamisin, Dynamis, die Kraft steckt da drin. Die gleichen Worte im Griechischen, nur hier bei 2. Thessalonicher mit der negativen Vorsilbe Pseudo, lügenhaft. Das muss uns doch hellhörig machen. Die Bibel sagt, Zeichen und Wunder nehmen ab, das Wort übernimmt die Zeichenfunktion. Das geschah schon im ersten Jahrhundert, spätestens im zweiten, als das Wort komplett war, der Kanon des Neuen Testaments. Und dann sagt die Bibel prophetisch voraus, dass mal in der letzten Zeit, im Vorfeld des Antichristen, wieder viele Zeichen und Wunder und Machttaten geschehen werden, aber pseudo, lügenhaft. Das muss uns doch hellhörig machen. Das ist das Zeugnis der Bibel. Abgesehen davon ist nicht alles, was heute unter der Flagge Zeichen und Wunder segelt, wirklich ein echtes Zeichen und Wunder. Vieles, was da so angeboten wird, ist manipuliert, ist einfach nur der Wunsch der Vater des Gedankens. Ja, es soll eine Heilung sein, aber ist in Wirklichkeit nur eine vorübergehende kleine Linderung oder so etwas. Ingrid?
Ja, also die konkrete Frage an dieser Stelle, in Kapitel 2, Vers 3 steht doch, dass offenbar wäre der Mensch der Sünde. Ich habe immer gedacht, dass das dann eigentlich sich auf die Zeit bezieht, wo der Antichrist schon da ist. Also jetzt nicht das Vorfeld beschrieben ist, sondern einfach die Zeit, wenn er da ist.
Mhm. Ja, das... Das ist sicher richtig. Das bezieht sich, würde ich auch sagen, hauptsächlich auf diese 7 Jahre, die der Antichrist da sein wird. Aber ich glaube, dass schon im Vorfeld, wie alles fast in der Bibel vorgeschattet wird, ja, wie schon so schrittweise beginnt, so wird es auch hier sein. Anders kann ich mir auch das, was wir in diesem Jahrhundert erlebt haben, bis zum heutigen Tag, nicht erklären. Als wie die Vorwehen, ja, dessen, was da dann noch ganz massiv kommen wird. Da hast du vollkommen recht, das wird in der Zeit des Antichristen noch viel schlimmer werden, denn der Antichrist selber wird tödlich verwundet werden, der wird wie Kennedy vor 30 Jahren erschossen werden, ja, oder irgendwie getötet werden und wird tot da liegen und dann vor der Weltöffentlichkeit, wahrscheinlich live über Satelliten überall sehbar, wieder auferstehen. Ja. Das wird der Höhepunkt dieser Entwicklung sein.
1. Johannes, Kapitel 2, Vers 18 heißt es, Kindlein, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden.
Hm. Ja, und das zeigt es, der Antichrist kommt, aber es sind schon kleine Antichristen, ja. Im Vorfeld vollzieht sich da schon einiges. Aber das Eigentliche wird in den 7 Jahren der Zeit des Antichristen sein. Gut, ich will noch schnell eine Folie auflegen. Die hatten wir hier auch im März mal an einem Sonntag aufliegen. Die Unterscheidung, echte Wunder, falsche Wunder. Das ist sicher nicht eine vollkommene Unterscheidung. Ich möchte gern die Liste noch länger machen, wenn mir da jemand helfen kann. Echte Wunder, können wir sagen, es geht um Gottes Ehre. Sie geschehen immer aus einem echten Mitgefühl heraus. Jesus hat nie nur so, naja, gut, bist halt gesund, sondern immer aus einem ganz tiefen Mitgefühl raus. Dann, sie geschehen im Stillen und kein Sensationseffekt dabei. Jesus hat oft gedämpft und gesagt, sag's nicht, und hat nicht erst gesagt, jetzt hol erstmal alle, dass die das alle sehen und so. Er ist manchmal sogar rausgegangen aus dem Dorf oder hat sie irgendwo hingeschickt, wo dann eigentlich die Heilung geschah und all die Dinge. Falsche Wunder, das Gegenteil. Es geht oft um menschliche Ehre. Sie geschehen oft aus Wunder- und Geltungssucht, möglichst auf der Bühne oder vor der laufenden Kamera. Sie werden oft auch schon angekündigt. Ja, das habe ich selber erlebt, auch durch Reinhard Bonnke, wie er das angekündigt hat an dem Abend. Ich weiß es, heute wird der Herr noch ganz großartige Dinge tun. Ja, woher wollte er das wissen? Er kann doch die Wunder nicht vorbestellen wie eine Pizza um die Ecke. Und da ist schon etwas faul. Etwas ist vielleicht untertrieben. Schlussfolgerung. Zeichen und Wunder sind nicht das Normale im Gemeindezeitalter. Die Gemeinde Jesu hat vor allem das geschriebene Wort. Wenn wir uns an das Wort halten, eben haben wir es gelesen, Hebräer 2, ja, lass uns umso mehr achten auf das Wort, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Da ist im Griechischen ein Bild gebraucht, da treibt ein Schiff vorbei am Hafen, es treibt vorbei, dass wir nicht vorbeitreiben. Kommen wir zu einem weiteren Punkt. Man könnte abendelang sprechen, nur über Zeichen und Wunder, aber das soll ja ein Überblick sein und man kann das auch im Einzelnen in guten Büchern weiter vertiefen und noch anderes dazu hören. Sechstens, Krankheit und Heilung. Als wir begonnen haben mit der Lehrauseinandersetzung beim letzten Abend, habe ich am Anfang einige ganz positive Punkte aufgezählt, die wir uns dick abschneiden können in der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Und ein Punkt war die Fürsorge für die Kranken, dass wirklich die Kranken betreut werden, dass sie nicht links liegen gelassen werden, dass eine wirklich ganz starke Fürsorge für die Kranken da ist. Aber ich sagte da schon, das ist nicht alles, was wir dazu sagen können und müssen. Es gibt auch hier in dem Bereich einige Fehlentwicklungen, so wie ich sehe. Ich will ein kleines Erlebnis erzählen. Im Herbst 1983 musste ich dienstlich in einer Gemeinde in Karlsruhe, Durlach. Und ich erlebte dort einen Pfingstgottesdienst mit. Ich musste dorthin, ich war aufgefordert worden zu prüfen, weil dort ein Ehepaar hinging und die baten mich, ich solle prüfen, ob die Gemeinde biblisch ist oder nicht. Und ich ging dorthin. Ich war völlig unvoreingenommen und bin wirklich offen da reingegangen, offen in dem Sinn, auch Positives anzunehmen, was da laufen könnte. Und dann kam zunächst eine Predigt, die war 95% war die ganz in Ordnung. Also da hätte ich ein Auge zugedrückt, die Predigt hätte ich wirklich gelten lassen. Es ging über das Gebet. Über das Gebet kann man auch nicht so viel falsch sagen, aber immerhin, es war eine gute Predigt nach meiner Beurteilung. Und dann rief der Pastor, der Verkündiger, Leute nach vorne nach der Predigt und sagte, jetzt haben wir gehört von Jakobus 5 vom Gebet, dass man Kranke auch nach vorne rufen kann zum Gebet, und das will ich jetzt auch praktizieren. Ist hier jemand im Raum, der krank ist und hat das Vertrauen, dass Gott ihn jetzt heute Morgen hier anrühren könnte. Und dann steht neben mir ein 84-jähriger Mann auf, saß links neben mir auf dem Stuhl, steht auf und geht nach vorne. Und der Prediger fragt ihn vor der ganzen Versammlung: Bruder, was fehlt dir denn? Da sagt er: Ich habe Herzmuskelschwäche. 84 Jahre alt. Ich habe mal nachgelesen, das Herz hat mit 84 Jahren etwa 3,5 Milliarden Mal geschlagen, hat eine Blutmenge durch den Körper gepumpt, dass man 80 Kesselwagen der Deutschen Bundesbahn damit füllen könnte, ein mittelgroßer Baggersee. So, jetzt Herzmuskelschwäche mit 84. Ist das normal? Ich möchte sagen, das ist, ja, ich sage das Wort nicht, aber so normal ist das, ja. Gut, und jetzt hat der Prediger ihn gesalbt mit Öl, hat noch einen Ältesten zu ihm gerufen und dann hat sich der 84-Jährige hingekniet und sie haben über ihm gebetet. Jetzt hört mal das Gebet, ich gebe sinngemäß weiter, teilweise wörtlich. Dann hat er gebetet: Herr Jesus Christus, du hast am Kreuz all unsere Krankheit getragen und du hast die Krankheit besiegt und du willst nicht, dass deine Kinder krank sind. Und so gebieten wir jetzt in deinem Namen: Weiche, du Krankheitsgeist, weiche, in Jesu Namen sei geheilt. Und dann betete der andere noch, und dann kam noch Zungenrede dazu und dann ging der Bruder wieder auf seinen Platz und setzte sich neben mich. Ich fragte ihn dann am Schluss, deswegen weiß ich, wie alt er war: Na, geht schon besser? Nee, im Moment spüre ich noch nichts. Ja. So, jetzt arbeiten wir das auf. Was war da falsch? Erstens mal, schon die ganze Praxis, ihn nach vorne zu rufen, das steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht Jakobus 5, ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich. Nicht der Wunderheiler rufe nach vorne vor die ganze Gemeinde auf die Bühne, sondern der Kranke rufe die Ältesten in stille Kämmerlein, genau entgegengesetzt. So, jetzt ist er da vorne, dann das Gebet, ja. Du willst nicht, dass deine Kinder krank sind. Kommen wir gleich drauf, ist eine der Behauptungen, die in der Pfingstbewegung immer wieder aufgestellt werden. Gott will nicht, dass seine Kinder krank sind. Krankheit kommt grundsätzlich von Satan, fertig. Und Gott will nicht, dass seine Kinder mit Krankheit behaftet sind. Man müsste dann hinterfragen, ja, wie soll das gehen? Sollen die dann bis 94 Jahre, wie Inges Oma, sollen die bis 94 Jahre kerngesund sein und dann eines Tages umfallen und tot? Oder ja, wie soll das bei Christen gehen? Wenn das bei allen Christen so wäre, würden sich bald viele bekehren, weil sie das sehen würden, ja. Aber auch damit sie gesund werden, nicht weil sie einen Erlöser brauchen. So geht das ja nicht. Und dann war das Gebet falsch, ein zwingendes Gebet. Sie haben gebetet: Weiche, du Krankheitsgeist. Also da war ein Krankheitsgeist. Ein Krankheitsgeist ist ein Dämon. Sie haben letztlich den Herzmuskelschwächendämon ausgetrieben. Den gibt es aber nicht. Es gibt keinen Herzmuskelschwächendämon. Versteht ihr? So, wir müssen das mal so umsetzen, dass die haben das gut gemeint. Die haben das wirklich gut und ernst gemeint. Aber es ist nicht biblisch. Sie haben die Schrift nicht hinter sich. Sie gehen über die Schrift hinaus. Das war gut gemeint und vielleicht hat es ihm auch vorübergehend später geholfen, aber ich glaube nicht, dass Gott jetzt unbedingt einen 84-Jährigen alle Gebrechen wegnimmt. Auch nicht einen 53-Jährigen oder 36-Jährigen. Also das stimmt nicht. Alle Krankheit ist vom Teufel. Das können wir so nicht sagen. Das werde ich gleich hier noch auf der Folie zeigen. Vorher nochmal die Folie, die ich von Ralf Schareski übernommen habe. Unser Problem ist die Sünde und der Tod. Unsere Stellung in Christus ist, unsere Sünde ist vergeben. Wenn wir unter das Kreuz gekommen sind und haben die Vergebung Jesu angenommen, sind wir reingewaschen mit seinem Blut. Wir sind gerecht in Jesus Christus, ist unsere Stellung. Und im Blick auf den Tod sagt die Bibel, wir sind aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das ist juristisch die Situation für Christen. Aber unsere Erfahrung im praktischen Leben ist, dass Sünde immer noch in uns ist. Wir dürfen aber diese Sünde bekennen als Christen, immer wieder, sobald sie uns bewusst wird, wir dürfen sie bekennen. Und wir haben noch sterbliche Leiber und wir werden noch krank. Das ist unsere Erfahrung. Obwohl wir schon errettet sind, obwohl wir schon das ewige Leben haben, wir werden trotzdem mit diesem Leib und auch mit der Seele noch krank. Wir dürfen aber um Heilung bitten. Wir dürfen Gott in jedem Fall um Heilung bitten. Wir werden gleich noch sehen, wie. Und dann haben wir noch eine wunderbare Hoffnung, was Weltmenschen so nicht kennen. Wir werden wie Jesus werden, nämlich sündlos, sagt die Bibel. Wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden ihm gleich sein. Und wir werden neue Körper bekommen, ein Auferstehungsleib. Das ist unsere Hoffnung noch dazu. Also eine Spannung, wir sind schon gerecht und wir sind schon im ewigen Leben und trotzdem sündigen wir noch und trotzdem müssen wir noch sterben und trotzdem dürfen wir um Heilung bitten. Das ist eine Spannung, in der wir stehen. Jetzt haben wir eben gesagt, es wird behauptet, alle Krankheit sei von Satan. Das ist nicht differenziert, das ist pauschaliert. Ich will hier mal ein bisschen differenzieren. Wir haben die Folie auch schon mal gesehen bei unserem Thema Jakobus 5. Verschiedene Herkunftsmöglichkeiten von Krankheit. Krankheit kann von Gott in unser Leben kommen. Natürlich hat damit dann auch Satan noch etwas zu tun oder die Sünde etwas zu tun, weil erst nach dem Sündenfall überhaupt Krankheit in dieser Welt ist. Aber Gott kann sie in mein Leben hinein verordnen oder auch zulassen als Heimsuchungs- oder Strafmittel bei Ungläubigen beziehungsweise als Erziehungsmittel bei Gläubigen. In 1. Korinther 11 steht zum Beispiel, dass Gott die, die in unwürdiger Haltung am Abendmahl teilnehmen, züchtigt. Damit meint er die Christen, uns. Wenn wir in Unversöhnlichkeit das Mahl nehmen, kann Gott uns erziehen, züchtigen, krank werden lassen, Misserfolge erleben lassen, etc. Krankheit kann natürlich tatsächlich von Satan kommen, wie bei Hiob. Satan war es, der ihn krank gemacht hat. Natürlich unter der Zulassung Gottes. Satan kann überhaupt nichts tun ohne die Zulassung Gottes. Er ist der Kettenhund Satans, wie Luther sagte, der Kettenhund Gottes. Durch menschliches Verschulden, da gibt es auch noch so einen Zwischenbereich. Wir können nicht alles immer gleich genau sortieren. Das kommt jetzt von Gott und das kommt von Satan. Hier gibt es einen Zwischenbereich. Hochmut, Geiz, Sorgengeist, Überarbeitung, lasterhafte Lebensführung, Missachtung des Ruhetages, Unversöhnlichkeit, unwürdiger Abendmahlsgenuss, Ungehorsam, okkulte Sünden können mich krank machen. An Leib oder Seele. Natürlich, sage ich nochmal, hat die Sünde da die Hand im Spiel und letztlich dann auch Satan. Aber zunächst mal bin ich dafür verantwortlich. Jetzt müssen wir etwas so differenzieren und können nicht einfach pauschal sagen, alles kommt von Satan. Nun sagen die Geschwister in der Pfingst- und charismatischen Bewegung auch sehr oft, dass wenn schon ein Christ krank wird, er aber nicht krank bleiben muss, jedenfalls nicht länger, als bis er die Heilung im Glauben von Gott angenommen hat. Sie sagen nicht nur, dass man um Heilung bitten kann, nein, man kann die Heilung in jedem Fall richtig abrufen, wenn man nur genug Glauben hat. Und sie stützen sich dabei auf Jesaja 53,4, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Jesaja 53. Und sie sagen, der Herr Jesus hat am Kreuz meine Krankheit getragen, also muss ich sie nicht mehr tragen. Ich nehme das für mich, Jesaja 53. Ich nehme das für mich und dann werde ich gesund. Das ist nicht logisch. Der Herr Jesus ist auch meinen Tod gestorben, trotzdem muss ich noch sterben. So kann ich nicht argumentieren. Aber ich habe noch ein wichtiges biblisches Argument. Wenn ihr kurz mit mir Matthäus 8, Vers 17 aufschlagt. Matthäus 8, Vers 17. Irgendwann wird es gleich da klack machen, dass da niemand erschreckt. Gell? Ich warne schon vor. Matthäus 8, Vers 17. Da wird in Matthäus 8 vom Heilungsdienst Jesu berichtet, von seinem irdischen Heilungsdienst, und dann heißt es Vers 17, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Im Griechischen steht hier ein Wort, das müsste genau übersetzt werden, damit vollständig erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Jesaja hat geweissagt, Jesus wird unsere Schwachheit und Krankheit auf sich nehmen. Und Matthäus bezieht dieses Wort auf den irdischen Heilungsdienst Jesu und sagt, hier hat sich dieses Wort vollständig erfüllt. Hier, als Jesus damals Kranke geheilt hat, da hat sich das erfüllt. Und dann ging er ans Kreuz und nahm das auf sich. Aber es ist nicht bezogen jetzt auf die Zeit der Gemeinde. Es ist bezogen auf die Zeit bis zum Kreuz. Hier steht, es ist vollständig erfüllt, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Gut. Heilung ist also im Opfer Jesu nicht unbedingt inbegriffen. Heil ja. Das Heil schenkt Gott jedem, der ihn darum bittet. Wenn heute irgendwo auf der Erde ein Mensch betet, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Herr Jesus, rette mich. Der wird garantiert gerettet. Egal wo er ist und was er auf dem Kerbholz hat. Aber Heilung gibt Gott in dieser Zeit, wann und wo er will. Das ist der Unterschied. Heil generell überall. Das ist die Gnadenzeit, in der wir jetzt leben. Das große Vorrecht der Gnadenzeit. Es wird eine Zeit kommen, da werden sich Menschen bekehren wollen und nicht mehr können. Heute können sie es und wollen oft nicht. Das ist die Tragik. Wie sollen wir beten? Diese Brüder in Durlach beteten, in Jesu Namen sei geheilt, weiche du Krankheitsgeist. Ein wichtiger Zusatz fehlte bei ihrem Gebet. Herr, wenn du willst. Gott ist doch nicht unser Oberkellner, der die Heilung serviert auf dem Tablett, wenn wir einmal so geschnalzt haben. Ja, das ist letztlich ein Entehren der Majestät Gottes, dass, wenn ich Gott so behandle. Ich muss Gott freigeben in seiner souveränen Entscheidung. Wenn Gott diesen 84-Jährigen Herzmuskelschwäche geschehen lässt, vielleicht will Gott oder wollte Gott, dass der einige Monate später an der Sache stirbt. Von Elisa heißt es in 2. Könige 13, als Elisa an der Krankheit erkrankte, an der er sterben sollte. Ich habe schon mal gesagt, nicht alle werden wie Elia mit einem feurigen Wagen in den Himmel geholt. Manche müssen auch an Krankheiten sterben. Das ist realistisch. Und diesen Aufbau habe ich in Matthäus 8 entdeckt, hier in dem Kapitel, was wir vielleicht noch aufgeschlagen haben. Das können wir sagen, der Glaube sagt, wie dieser Aussätzige, von dem hier die Rede ist, Herr, du kannst mich wohl reinigen. Wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Er sagt, du kannst. Gott kann jede Krankheit heilen. Krebs im letzten Stadium, MS und alles, was es geben kann, Aussatz. Gott kann heilen. Er hat es oft genug bewiesen. Aber die Ehrfurcht ergänzt, wenn du willst. Das sagt der Aussätzige hier. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Ich gebe dich frei, dein Wille geschehe. Wenn du willst, du musst nicht. Er hat ihn nicht gezwungen, kein zwingendes Gebet. Und die Demut fügt hinzu, wenn du es tust, bin ich es gar nicht wert. Das sagt nämlich der Hauptmann dann in Vers 8, Matthäus 8, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Wenn du es tust, ich bin es gar nicht wert. Das ist die richtige Haltung eines biblischen Glaubensgebets. Ich sehe, dass einige schreiben, ihr kriegt das nachher alles schriftlich, wenn ihr wollt, auf dem Umdruck, ja. Alles festgehalten. Das sollten wir uns gut einprägen, diese Struktur eines biblischen Glaubensgebetes, ohne Zwingen, wenn du willst. Wir brauchen diesen Zusatz immer, es sei denn, wir beten um Errettung. von uns selbst oder für andere Menschen. Wir brauchen nie beten, Herr, rette meinen Bruder, wenn du willst. Gott will ihn retten. Denn Gott will, dass alle gerettet werden. Da brauchen wir es nicht. Wir sollten vielleicht auch nochmal fragen, welche Haltung dahinter steht, wenn wir so beten, ja, dass Gott unbedingt gesund macht. Ich habe schon mal gesagt, in einem Wartezimmer eines gläubigen Arztes, ist jetzt gut für die Arztbrüder unter uns, dass sie das auch nochmal hören, Gott ist der Herr, der Arzt bin ich, wenn er es will, kuriere ich dich. Das ist die richtige Haltung für Arzt und Patient. Wenn er es will, kuriere ich dich. Der Wille Gottes steht über allem anderen. Und dann die Frage, welche Krankheiten werden eigentlich geheilt? In Pfingst- und charismatischen Kreisen liest man immer wieder Zeugnisse oder man hört Zeugnisse von Heilungen. Aber wenn man da mal genau nachhakt, das ist jetzt eine Folie, da steht sehr viel drauf, das kann man vielleicht gar nicht alles so lesen vom Platz aus. Aber da hat ein amerikanischer Arzt, ein Dr. Nolan, Untersuchungen gemacht, wirklich langjährige Untersuchungen. Und dieser Arzt unterscheidet zwischen organischen Krankheiten wie Krebs, Gallensteine, gebrochene Knochen oder Verletzungen und Funktionsstörungen wie Magenschmerzen, Brustschmerzen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und so weiter. Ansonsten gesunde Organe. Jetzt zweitens, Dr. Nolan berichtet, dass er in seinen Forschungsarbeiten keine charismatischen Heiler gefunden hat, die die Fähigkeit haben, organische Krankheiten zu heilen. Nur funktionelle Störungen. Der Unterschied zwischen den biblischen Krankenheilungen und den Heilungen der modernen charismatischen Heiler ist unendlich groß. In der Bibel werden oft organische Heilungen berichtet. Nicht nur ein psychosomatisches Leid, nur in Anführungsstrichen. Ja, Jesus hat sogar den Blindgeborenen Augäpfel erschaffen. Der hatte keine Augäpfel. Anophthalmie. Ja, fehlende Augäpfel. Jesus hat ihm neue Augäpfel gemacht. Das möchte ich heute mal bei jemandem sehen. Drittens, Dr. Nolan erhielt von Miss Coolman, Catherine Coolman, eine amerikanische Wunderheilerin, eine Namensliste von 8 Personen, die durch sie von Krebs geheilt worden seien. Von den 8 beantwortete nur einer die Anfrage von Dr. Nolan. Dieser Patient wurde angeblich vom Prostatakrebs geheilt. Dr. Nolan schrieb dazu, dass dieser Patient Hormonbehandlung und Strahlenbehandlung erhielt. Da diese Art von Krebs auf Hormonbehandlung und Strahlenbehandlung anspricht, ist es nicht eindeutig, ob er durch ärztliche Behandlung oder durch Miss Coolman geheilt wurde. Viertens, eine zeitliche Unterbrechung der Symptome, Schmerzen, verursacht durch Funktionsstörungen, ist beobachtbar. Diese Art von Symptomen ist aber auch durch positives Denken und hypnotische Praktiken beeinflussbar. Fünftens, unter vielen Menschen ist eine Unwissenheit und Einfältigkeit zu finden, die von charismatischen Wundernheilern ausgenutzt wird. Dr. John MacArthur, unser Gastredner nächstes Jahr auf der KFG-Konferenz, so Gott will, berichtet von einem Mann, der zu ihm kam und behauptete, seine Frau sei durch ihren Pastor geheilt worden. MacArthur erkundigte sich, wie geht es ihrer Frau denn jetzt? Der Mann antwortete, oh, sie ist jetzt gestorben. MacArthur erkundigte sich weiter und stellte fest, dass die Frau innerhalb eines Jahres nach ihrer wunderbaren Heilung von Krebs gestorben ist. Also, das wird dann oft groß publiziert, Krebsheilung, und vielleicht wenige Wochen oder Monate später ist eine Beerdigung. Das steht dann aber nicht mehr in der Zeitung. Es gibt vorübergehende Besserungen. Denkt an unseren Bruder Ernst Mayer, ja, wie krank er war vor einigen Monaten. Er wurde zum Sterben nach Hause entlassen. Und im Oktober hat er uns die Vorträge übersetzt auf der Konferenz. Gott kann großartige Dinge tun. Ja, das letzte noch, sechstens, Dr. Nolan beschrieb Miss Coolman als unwissend auf medizinischem Gebiet. Sie glaubte, dass Menschen, die mit organischen Krankheiten zu ihr kamen, um geheilt zu werden, wirklich geheilt wurden. Er beschuldigte sie nicht des Betrugs, aber Dr. Nolan war auch überzeugt, dass in Wirklichkeit diese Menschen durch Miss Coolman nicht von organischen Krankheiten geheilt wurden. Wenn, dann waren es vorübergehende funktionelle Störungen, die besser wurden und eine Linderung war. Aber manchmal kam das dann auch wieder zurück. Deswegen sollten wir da nicht so naiv sein, so blauäugig, wenn wir irgendwie hören, oh, da in Karlsruhe, da in Frankfurt, da war ein Heiler, da sind Leute gesund geworden. Da gibt es zum Beispiel Spezialisten, jetzt, die haben sich darauf spezialisiert, zu kurz geratene Beine wieder länger zu machen. Ja, da ist so ein Südamerikaner, der war jetzt erst wieder in Karlsruhe Ende Oktober, der hat sich spezialisiert auf zu kurz gewachsene Beine. Ja, der ruft dann die Leute nach vorne und sagt ihnen, ja, ihre Rückenschmerzen ist eindeutig, ihr rechtes Bein ist 2 Zentimeter zu kurz. Ja, das sagt er dann einer 70-jährigen Frau, als wenn die das 70 Jahre lang nicht gemerkt haben könnte und müsste, dass ihr Bein zu kurz war. Ja, die hätte schon mit 30 wahrscheinlich kaum noch gehen können, wenn das so gewesen wäre. Es sind Dinge, die sind manchmal hanebüchend und werden doch geglaubt, manchmal auch einfach gutmütig geglaubt. Die Gefahr bei dieser ganzen Geschichte ist, das Christentum zu einer Gesundheitsreligion zu machen. Das Christentum ist keine Gesundheitsreligion. Es geht um Errettung. Es geht um die Beziehung zu Gott und dann um ein Leben in seiner Nachfolge, das ihn verherrlicht. Aber nicht in erster Linie um Gesundheit für unseren Körper. Das kann mal mitgeliefert werden wie die Sahne auf den Kuchen. Aber der Kuchen ist was anderes. Ich möchte es theologisch sagen, die Erlösung durch das Opfer Jesu am Kreuz ist wichtiger als die Auswirkungen der Erlösung, nämlich Heilungen meines Körpers oder auch der Seele. Wir freuen uns immer, wenn das geschieht und wir dürfen darum beten, so wie wir es eben gehört haben. Aber wir wollen keinen Götzen daraus machen, denn Gott tut oft mehr durch Wunden als durch Wunder. Und wir sind nicht durch Jesu Wunder erlöst, sondern durch seine Wunden am Kreuz. Der Satan wollte ein Wunder tun und sagte, komm, steig herab vom Kreuz. Jesus hat es nicht getan. Er wusste, die Wunden bringen mehr als wie Wunder. Siebtens, vorletzter großer Punkt, die Zungenrede als angebliches Zeichen der Fülle. Zungenrede. Manche von uns wissen gar nicht, was ich jetzt damit meine, haben das noch nie gehört und noch viel weniger praktiziert. Und Zungenrede meint einfach das Reden in einer Sprache, die man nicht gelernt hat. Also nicht, wenn ich jetzt ein bisschen Englisch reden würde, was ich gelernt habe, sondern eine Sprache, die man nicht gelernt hat, und die auch der andere zunächst nicht versteht. Und das kommt in der Bibel vor. Es gibt natürlich biblisches Zungenreden. Wir müssen jetzt erstmal fragen, was war biblisches Zungenreden? Das biblische Zungenreden war eine real existierende Sprache. Apostelgeschichte 2. Als Petrus in Zungen sprach am Pfingsttag, hörten ihn 16 verschiedene Nationalitäten in ihrer Muttersprache reden. Das waren normale existierende Schrift- und Sprechsprachen. Die gab es. Dann war das Zungenreden in der Bibel immer an Gott gerichtet. Es steht in 1. Korinther 14, 2. Es war ein Zeichen für Israel und es war auch eine Offenbarungsgabe, das erkläre ich gleich noch, mittels derer Gott in die jungen Gemeinden Offenbarungen hineingab, die noch kein Neues Testament hatten. Ihr müsst wissen, nach Pfingsten entstanden überall neutestamentliche Gemeinden und die hatten kein Neues Testament. Die hatten nicht mal das Alte. Das Alte war nur mit viel Geld und Beziehungen zu erhalten, wenn überhaupt dann nur eine Rolle, nie das ganze Alte Testament. Es gab, wenn überhaupt, dann nur in den Synagogen. Und die sollten wie neutestamentliche Gemeinden leben, die wussten nicht, wie lebt ein Christ in Ehe, in Staat, mit dem römischen Staat, wie sollen wir uns da verhalten, wie sollen wir Abendmahl feiern, wie sollen wir mit Ehe und Scheidung, all die Dinge. Sie wussten es nicht. All die Dinge, die wir heute in den Briefen haben, hatten sie nicht. Und deswegen kam Gott diesem Mangel in einer Übergangszeit mittels dreier Offenbarungsgaben entgegen. Wir werden es gleich noch sehen. Das Zungenreden heute ist oft nur ein Gelalle. Ich werde euch gleich da was vorspielen. Ein amerikanischer Sprachwissenschaftler hat weltweit 120 Sprachen erforscht. 30 Sprachen hat er fließend gesprochen, ein Sprachgenie. Und diesem Mann wurden Bänder, Aufzeichnungen von Zungenrede aus ganz verschiedenen pfingst- und charismatischen Gemeinden gegeben. Er sollte sie analysieren. Dieser Mann sagt, jede Sprache auf dieser Welt, der primitivste Dialekt in Neuguinea, hat eine Grammatik, ein Logos, ein System, einen Aufbau. Man kann es sofort entschlüsseln. Wycliffe-Leute, und die das verstehen, die haben gleich raus, wie die Sprache aufgebaut ist. Und dann hat er diese Bänder gehört von Zungenrede und sagt, das ist Gelalle. Da ist keine Ordnung drin, kein System, keine Grammatik, nichts. Jetzt frage ich euch, die Bibel sagt, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Kann das von dem Heiligen Geist kommen, der Person Gottes? Ja, wenn Gott nicht ein Gott der Unordnung ist. Ich will euch mal vorspielen, ich habe jetzt extra eine Zungenrede genommen von den Staaten. Könnte eigentlich niemand von uns betroffen sein. Höchstens Sigi ist nämlich aus Florida, Lakeland. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. Cool. Jetzt, ich sage noch was vorweg. Hier ist ein Gottesdienst, ein öffentlicher Gottesdienst, eine riesige Gemeinde, über 1000 Leute sind anwesend. Jetzt betet jemand vor der Predigt, er betet, und nach seinem Gebet bricht auf einmal Zungenrede auf in der Gemeinde. Und dann wird die Zungenrede ausgelegt. Jetzt hören wir uns das mal an.
Heavenly Father, I pray that you will send your blessed Holy Spirit just now upon all of us, as we partake of the Word of God, the bread of life. I pray that you will move upon the Word, help it to be word of life to each of us. We know that the letter of the law killeth, but it's the Spirit that gives life. So I pray that you will just hover over God's servant as he ministers. Bless all members of the congregation as they listen, those that are listening by cassette, those that are listening over the radio. Pour out your Spirit and help us to know, Jesus, that you're coming soon. In your beautiful name we pray.
Also ihr habt das Gebet gehört, er betet einfach jetzt für den Gottesdienst, für die Versammlung, dass das Wort Gottes Leben gibt, und dann bricht auf einmal die Zungenrede auf von einer Frau, und wenn ihr das gehört habt, den Klang, es wiederholt sich immer etwas, Horikid und Shandor und so weiter, es wiederholt sich immer wieder in Variationen um dieses Thema, und dann kommt die Auslegung. Und er legt das aus, so wie er das jetzt gerade brauchen kann vor der Predigt, sage ich mal, ja. So legt er das aus. Da müssten ein paar Worte immer wieder vorkommen, weil die sich immer wieder wiederholt haben. Es ist nicht der Fall. Es ist manipuliert. Bin ich fest von überzeugt, dass er jetzt nicht wirklich von Gott die Eingebung hatte, was da die Frau gebetet hatte. Er hat es so weitergegeben, wie es hätte sein können und was jetzt gerade gut passt. Das meine ich. Ja. Bitte?
Der Gang mal sicher, ich weiß nicht, vielleicht ist er
laut, ja.
Entwickelt. Er hat das mal wirklich praktiziert. Er ist in eine charismatische Gemeinde gegangen. Sie fingen an, in Zungen zu reden. Und der Gang kam ganz auf und hat einfach was dahin geknallt.
Tages sozusagen. Und nach ihm stand einer auf und hat das übersetzt. Und dann hat er gesagt, ich kann überhaupt nicht so reden. Ich habe euch aber entlarvt. Das war nur ein Gelade. Ich kann es nicht.
Ja.
Und dann ist er rausgegangen. Mhm. Aber einfach nur um zu zeigen, es war wirklich nur ein Erleben.
Ja. Das empfehle ich nicht zur Nachmachung. Das kann nur Dankmar Fischer machen. Der kann das machen, ja. Wer ihn kennt, der kann das machen, aber das würde ich jetzt nicht nachmachen. So. Okay. Gut. In dem habe ich schon spezielle Dinge erlebt mit Dankmar Fischer. Wir haben hier gesehen, Zungenrede heute ist oft ein Gelalle ohne Grammatik. Es wird oft als Zeichen für Gläubige eingesetzt. Die Bibel sagt aber, es ist ein Zeichen für Ungläubige. Es wird oft in den Gemeinden für die Gläubigen ausgelegt und so weiter. Es ist oft an die Versammlung gerichtet, nicht an Gott. Aber das Wichtige ist, Direktoffenbarungen haben nach dem Zeugnis der Bibel, wie wir gleich sehen werden, aufgehört. Das gibt es so heute gar nicht mehr. Und die letzte Erwähnung der Zungenrede finden wir in Apostelgeschichte 19 und in 1. Korinther 12 bis 14, also etwa 52 bis 54 nach Christus. In der ganzen Offenbarung des Johannes kommt keine Zungenrede mehr vor. Wird überhaupt nicht mehr erwähnt. Jetzt der letzte große Brocken heute Abend, wenn ihr noch ein bisschen euren Geist motivieren könnt, zu folgen, ist die Besprechung von 1. Korinther 13, 8 bis 13. Da steht ja das hohe Lied der Liebe, aber das ist einer anderen Predigt vorbehalten. Wir wollen uns jetzt den zweiten Teil anschauen, über den wird so gut wie nie gepredigt. Es wird oft über das hohe Lied der Liebe gepredigt, ja, aber nicht über den zweiten Teil. Und da geht es hauptsächlich um den Vers 8. 1. Korinther 13, Vers 8, bis Schluss. Wollen wir es erstmal lesen? Paulus schreibt, die Liebe vergeht niemals, 1. Korinther 13, 8. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen oder Zungen, ja, Zungenrede, Glosse, das griechische Wort, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, ist nicht genau übersetzt, da steht Gnosis, das heißt eigentlich Wissen. Epignosis heißt Erkenntnis, weiß nicht, warum da die Elberfelder mit Erkenntnis übersetzt. Sei es Wissen oder Kenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise, ist auch nicht glücklich übersetzt. Luther übersetzt noch schlechter mit Stückwerk, ja. Das ist Stückwerk. Stückwerk hört sich für uns an, Stückwerk, naja, das ist stümperhaft, ja, ist Stückwerk, ja. Das ist aber gar nicht gemeint. Hier steht griechisch Ekmerus, das heißt, es ist noch nicht vollständig. Aber es ist gut, es ist qualitativ gut, nur noch nicht vollständig. Das ist gemeint. Vers 9, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise, wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Jetzt kommen zwei Illustrationen. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Ganz einfach, drei Dinge werden bleiben, schreibt Paulus, nämlich Glaube, Hoffnung, Liebe. Der Glaube wandelt sich im Himmel zum Schauen, aber eine Form des Glaubens, die Treue, bleibt noch. Hoffnung wird erfüllt und Liebe bleibt ewig, weil Gott die Liebe ist. Diese Dinge werden bleiben. Aber er sagt, drei Dinge werden aufhören. Und jetzt ist interessant, dass ausgerechnet diese drei, prophetisches Reden, Zungenrede und Wissen, sollen aufhören. Was verbindet diese drei? Es gibt über 20 Gnadengaben im Neuen Testament und nur diese drei sollen aufhören. Warum diese drei? Sie haben etwas gemeinsam. Das sind drei direkt inspirative Gaben. nur diese drei hat Gott gebraucht, um direkt in die jungen Gemeinden hinein Offenbarungen zu geben. Denkt dran, sie hatten kein Neues Testament und sollten wie neutestamentliche Gemeinde leben. Sie sollten predigen. Von was sollten sie denn predigen? Sie hatten das Alte Testament nicht. Sie waren darauf angewiesen, dass Gott ihnen Offenbarungen gibt zur Predigt. Und das war eine Übergangszeit, wir können sagen, vom Jahr 30 bis 60 nach Christus hatten die Gemeinden zunächst gar nichts, vielleicht auch noch weiter, 70, 80, bis die Briefe und Schriften auch vervielfältigt wurden und in die Gemeinden reinkamen. Dann hatten sie was auf der Hand. Und bis dahin waren diese Gaben, derer Gott sich bediente, um in die Gemeinden hineinzusprechen. Aber je mehr dann der Kanon sich vervollständigte, um 90 nach Christus wurde das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, gegeben. 125 nach Christus haben wir schon einen Beweis, dass das Neue Testament komplett war, so wie wir es heute haben. 125 nach Christus. Und spätestens da gingen diese drei Gaben zurück. Zwei davon hörten schlagartig auf und eine, das Zungenreden, ebbte langsam ab. So steht es hier. Prophetisch, so hat es Paulus vorausgesagt, so wird es kommen, diese drei hören auf. Und es ist auch ganz verständlich und ganz plausibel. Und jetzt gebraucht er dafür noch zwei Bilder und sagt, es ist wie mit dem Kind. Wenn es Kind ist, dann isst es kindliche Sachen und es spielt kindliche Sachen und es trägt kindliche Kleidung. Wenn es größer wird, verändert sich das hin zum Mannesalter. Und so mit der Gemeinde. Hier war die Gemeinde im Kindheitsstadium und brauchte quasi Muttermilch von Gott, direkt Offenbarungen. Aber dann wurde die Gemeinde größer, sie wuchs und bekam die feste Nahrung des Worts, lernte lesen und so weiter, kriegte die Bibel in die Hand und dann hörte diese Muttermilch auf. Man gibt einem Kind von 8, 9 Jahren keine Muttermilch mehr, das kann andere Dinge essen und schon gar nicht einem 70-Jährigen. Und somit sind wir heute in einer anderen Phase im Gemeindezeitalter eher ganz hinten vor der Wiederkunft Jesu und nicht mehr in der Kindheitszeit. Und dann gebraucht er das andere Bild mit dem Spiegel. Das ist sehr wichtig, das wird nämlich sehr oft missverstanden. Ach so, ich muss zuerst noch sagen, das Vollkommene, was kommen wird, ist nicht die Vollendung, also der Himmel. Das griechische Wort toteleion kommt 42 Mal im Neuen Testament vor und bezeichnet kein einziges Mal die Vollendung im Himmel, sondern immer das, was hier auf der Erde nach Gottes Art und nach Gottes Plan zum Ziel kommt und damit endgültig ist. Das ist gemeint. Kein einziges Mal wird dieses Wort gebraucht für Sachen, die erst im Himmel vollkommen sind, sondern das, was Gott hier schon vollkommen wirken will. Zum Beispiel von der Feindesliebe. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist, nämlich eure Feinde lieben, Matthäus 5, 48. Hier aber in dieser Zeit, nicht erst im Himmel, da haben wir gar keine Feinde mehr. Paulus verwendet diese beiden Illustrationen mit dem Kind und dann der altertümliche Spiegel. Wenn wir heute in den Spiegel schauen, wir haben wunderbare Spiegel, wir sehen uns genau, wie wir sind, aber der altertümliche Spiegel war ja ein ganz schwacher Spiegel nur, wo das Gesicht zum Beispiel nur sehr mager wiedergegeben wurde, ja, sehr unklar, sehr lückenhaft. Und so will Paulus sagen, das Offenbarungsbild, das die einzelnen Propheten gaben, wenn hier in der Gemeinde einer aufstand und da einer und sagte etwas, das war alles wie das lückenhafte Bild eines damaligen Spiegels. Hingegen die vollständige Offenbarung haben wir im Neuen Testament. Die ist klar wie das direkte Sehen. Nicht, wenn ich in den Spiegel reinschaue, sondern wenn ich direkt jemand ins Angesicht sehe und sehe sein Gesicht. Und das ist jetzt sehr wichtig. Von Angesicht zu Angesicht beschreibt nicht die zukünftige Begegnung mit Christus im Himmel, wenn ich ihn von Angesicht zu Angesicht sehe. Davon ist gar nicht die Rede, sondern der Ausdruck beschreibt das direkte, lückenlose Sehen ohne dazwischengestellten Spiegel. Wenn ich jemand anders sehe, ihm ins Gesicht schaue, dann sehe ich das Gesicht ganz klar, nicht wie wenn ich mein eigenes in diesem komischen Spiegel da angucke, des Altertums. Denn Christus sehe ich nicht erst in der Vollendung im Himmel, sondern nach dem Neuen Testament, unmittelbar nach dem Tod, kann ich ihn schon schauen, wie in 2. Korinther 5 und auch in Philipper 1 steht. Somit sehen wir, diese Stelle hier wird in der Pfingst- und charismatischen Bewegung natürlich anders ausgelegt, natürlich so, dass man sagt, ja bitte, das Vollkommene, das ist nicht das Wort Gottes, sondern das ist der Himmel, da hören diese Gaben auf. Nein, im Himmel hören alle Gnadengaben auf. Alle. Auch die prophetische Rede und alle anderen, Barmherzigkeit, all diese Gaben hören im Himmel auf. Das gibt keinen Sinn. Diese drei sollen aufhören, sagt Paulus. Warum diese drei? Weil sich derer Gott bedient hat, um in die jungen Gemeinden seine Offenbarungen zu geben, und die waren nicht mehr nötig, als das Neue Testament sich vervollständigte und dann komplett war. Abgesehen davon, Kennzeichen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist sind niemals die Gaben, sondern immer die Frucht des Geistes. In der Pfingstbewegung wird es so angesehen, nur der, der in Zungen reden kann, der hat wirklich den Heiligen Geist. Das ist der Beweis, das ist das Kennzeichen. Zungenrede, aha, er ist mit dem Geist getauft. Geschäftsleute des vollen Evangeliums haben das sogar in ihren Statuten drinstehen, wird nur einer anerkannt, der in Zungen reden kann. Das ist klassische Pfingstlehre. Wird nicht jeder Charismatiker so sagen, aber klassische Pfingstlehre. Und das ist nicht wahr, das ist nicht richtig. Kennzeichen der Erfüllung ist immer die Frucht und nicht die Gaben. Wir sehen es an den Korinthern. Die Korinther waren reich gemacht an jeder Gabe. Korinther 1, Vers 7. 1. Korinther 1, Vers 7. Sie waren an allen Stücken reich gemacht. Sie hatten alle Gnadengaben, keinen Mangel. Und dennoch muss sie zwei Kapitel später Paulus fleischlich nennen. Fleischlich, Kinder, Unmündige und wie er sie nennen muss. Aber sie hatten keinen Mangel an Gaben. Gnadengaben en masse. Da ist das also widerlegt. So, noch zwei kleine Punkte, langsam zum Schluss kommend. Ich möchte noch was sagen über den charismatischen Lobpreis. Nicht über den biblischen Lobpreis, sondern über den charismatischen Lobpreis. Ich war 1982 in München in einer Gemeinde mit verschiedenen Brüdern vom Seminar aus. Und zwar in der Paul-Gerhardt-Gemeinde in München, Leim. Dort ist Pfarrer Dr. Künnet Pfarrer, der Sohn von Professor Walter Künnet. Und dieser Mann hat sich schon vor vielen Jahren der geistlichen Gemeindeerneuerungsbewegung geöffnet und ist Charismatiker. Und er selber hat das dann auch versucht, in die evangelische Kirchengemeinde München-Leim hineinzubringen. Und dort ist ein Diakon, der war mal Liebenzeller Prediger und deswegen hatten wir Verbindungen dahin. Und dann haben wir ein Wochenende dort gestaltet in dieser Kirchengemeinde. Und am Freitagabend kamen wir da an mit dem Bus und haben mit dem Chor ein Lied gesungen vor der Gemeinde. Und dann zwischendurch zur Überleitung haben wir einen Chorus gesungen. Und zwar den Chorus, den wir alle kennen, die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Und als wir den Chorus sangen, standen die Leute in der Kirche auf und hoben die Hände und fingen an, so hin und her zu wiegen und so weiter. Vorher nichts, aber als wir den Chorus sangen, und wir waren ganz verdutzt, ja, damit hatten wir nicht gerechnet, wir wussten das nicht. Und dann haben wir hinterher gefragt, Alfred, was ist hier los? Und dann sagte er, ja, das finde ich ganz großartig, dass ihr ausgerechnet das Lied gesungen habt. Mit diesem Lied hat bei uns vor einigen Jahren die charismatische Gemeindeerneuerung hier in der Gemeinde begonnen. Mit diesem Lied. Da waren wir um eine Erfahrung reicher. Das hatten wir vorher nicht gewusst, dass auch über Lieder eine Bewegung weitergetragen werden kann. Jetzt muss ich gleich was sagen. Ich habe nichts gegen das Lied. Wirklich nicht. Ich hätte große Freiheit, das heute Abend hier noch zu singen. Brauchen wir nicht, aber wir singen sie auch manchmal in Gottesdiensten. Nicht, dass jetzt einer meint, da liegt irgendwas in dem Lied, das dürfte man nicht singen. Aber ich muss hier was differenzieren. Lieder können bahnbrechende Funktion haben. Positiv bei Evangelisationen zum Beispiel, das weiß ich als Evangelist, wenn man in einer Veranstaltung steht, im Saal, im Zelt, in einer Kirche oder wo es war, es war immer wichtig, welche Lieder da gesungen wurden. Lieder können dem Evangelium die Türe öffnen. Richtige Heilslieder mit einem guten Text schaffen auch eine ganz andere Atmosphäre, wie wenn da oberflächliche Liedchen gesungen werden. Nur Tralala, Halleluja, fertig. Und also im positiven Sinn, aber auch im negativen. Es gibt Lieder, die eine sehr seelisch-fleischliche Atmosphäre begünstigen oder sogar erzeugen können. Es gibt es. Lieder sind nicht unbedingt alle neutral. Wir müssen wissen, Lieder sind trichonomisch aufgebaut. Das heißt, der Text eines Liedes ist das Wichtigste. Der spricht unseren Geist an. Die Melodie eines Liedes spricht unsere Seele an. Und der Rhythmus eines Liedes spricht unseren Leib an. Bei einem bestimmten Lied, auf einmal wackelt man mit dem Fuß mit, kann man gar nichts machen, ja, ist ein Rhythmus drin. Also so sind Lieder aufgebaut und von daher müssen uns allen klar sein, der Text ist das Wichtigste. Nun sind gerade die Pfingst- und charismatischen Lieder sehr, sehr schöne Texte, nämlich biblische Texte. Was gibt es denn für schönere Texte als direkt aus der Bibel? Psalmworte oder andere Worte aus der Bibel. Es liegt nicht am Text. Der Text ist biblisch. Und doch kann es sein, dass diese Chorusse, wenn sie in einer bestimmten Haltung gesungen werden und auch verstärkt gesungen werden, mit einem bestimmten Aufbau gesungen werden. Man fängt mit schnelleren Liedern an und geht dann langsam auf immer langsamere über, auf immer langsamere Melodien und Rhythmen und so weiter und dann mit einem bestimmten Text noch dazu. Und wir müssen wissen, dass in allen Pfingst- und charismatischen Kreisen Chorusse, gerade diese Chorusse, so verwendet werden, um den Lobpreis zu steigern, um ihn zu verdichten, wie die Charismatiker sagen. Ja, ich habe neulich mich mit einem Ehepaar unterhalten, die sagten, ja, da gehe ich gerne hin, da ist der Lobpreis am schönsten. Ja, da wird oft beurteilt, Gemeinden, wie der Lobpreis ist, ob er schön ist oder nicht so schön. Und jetzt dahinter steht aber Folgendes, wenn der Lobpreis ganz intensiv ist, jetzt dieses charismatische Verständnis von Lobpreis, dann ist der Heilige Geist ganz real gegenwärtig, dann ist er präsent. Wenn der Lobpreis so richtig auf dem Höhepunkt ist, dann ist der Heilige Geist da und teilt seine Gaben aus. Dann schenkt er Offenbarungen, prophetische Rede, Visionen, Zungenrede, Heilungen, dann ist er gegenwärtig. Er muss praktisch durch den Lobpreis, wird er eingeladen und wird, je intensiver der Lobpreis ist, desto realer ist der Heilige Geist da und teilt sich dann auch umso realer mit. So ist das Verständnis. Könnt ihr Charismatiker fragen, die werden euch das bestätigen. Ich weiß das von Charismatikern. Ich weiß das auch von jemandem, der sonst hier zu uns kommt, heute Abend nicht hier ist, der mir das auch bestätigt hat. Also, nur dass wir das verstehen, wir dürfen diese wunderbaren Chorusse singen. Wir dürfen sie singen. Aber ich hätte etwas dagegen, wenn wir sie so verwenden, wenn wir sie so aufbauen, wie ich es gerade beschrieben habe. Dann würde ich da nicht mehr zustimmen können. Eben nur Chorusse zu singen, ist auch eine Verstümmelung unseres guten Liedgutes, was wir in den Büchern haben, gute, ausführliche Lieder, die Gott Menschen in bestimmten Situationen geschenkt hat, nicht nur diese kurzen Chorusse, die sich immer wiederholen. Also wir sollten ein ausgewogenes Liedgut haben und wenn wir Chorusse verwenden, dann mal zwischendurch den oder jenen, aber nicht mit der Absicht, Atmosphäre aufzubauen und Stimmung zu machen, sondern unsere Lieder sollen ja an Gott gerichtet sein. Wenn es Anbetungslieder sind, dann sollen sie an den Herrn gerichtet sein und nicht den Gedanken haben, hier, wir wollen jetzt hier was aufbauen, Stimmung machen. Da hat sich etwas im Verständnis vielleicht verschoben. Ich bin überzeugt, Das ist nicht ausreichend, was ich jetzt hier dazu sage, aber ich habe auf meinem Schreibtisch schon einen Entwurf, einen Predigtentwurf liegen für eine Predigt mal nur über Lieder und Singen in der Gemeinde, die Bedeutung vom Singen. Wir sollten das auch in der nächsten Zeit unbedingt mal miteinander betrachten von der Bibel her. Ich komme zum Schluss. Wer ist gefährdet? Ach du liebe Zeit, ich bin gefährdet. 10:50. Wer ist gefährdet? Menschen, die sich geistlich nach mehr ausstrecken. Menschen, die von Natur aus sehr seelisch gefühlsmäßig veranlagt sind. Und besonders hochmütige Menschen. Hochmütig sind wir alle von Natur. Aber es gibt besonders hochmütige Menschen. Man will mehr sein und mehr haben als andere Gotteskinder, mehr Glauben, mehr Gehorsam, mehr Heiligung, mehr Erfahrung, mehr Gnade, mehr Macht, mehr Erfolg, ja mehr Heiligen Geist, und man will andere auf sein Niveau erheben. Und das ist sehr gefährlich. Das ist oft die Wurzel Hochmut. Ich habe euch beim Umdruck Fragen zur Selbstprüfung von Rudi Holzhauer. Das sind sehr, sehr gute Fragen. Da hat er in seinem Buch Fragen aufgeschrieben. Ich nenne nur die erste jetzt. Ihr könnt es dann zu Hause lesen. Habe ich mein Glaubensleben nach einem frommen religiösen Leistungsschema geführt und in einer Art Selbstheiligung nach immer höheren übersinnlichen Erfahrungen gestrebt, die letztlich das Bedürfnis nach einer sogenannten Geistestaufe geradezu herausforderten? Das sollte der Lichtschalter sein, aber es war die Klingel. Ist nicht schlimm. Also die Fragen schenke ich mir jetzt, aber als letztes muss ich noch sagen, wie kann man sich lösen? Wir haben jetzt gesprochen über die Pfingst- und charismatische Bewegung. Können wir noch gerade eine Minute? Wie kann man sich lösen? Es kommt immer wieder vor, dass Menschen, Geschwister, unwissentlich hineingeraten durch Literatur, durch Veranstaltungen, durch Freunde. Man kommt oft unwissentlich und ohne böse Absicht hinein. So ging es mir auch vor 13 Jahren durch Bücher von Merlin Carruthers, hatte ich mich da auch stark geöffnet. Wie kann man sich wieder lösen? Antwort: durch eine aufrichtige Buße vor dem Herrn, durch eine fortwährende Distanzierung von diesem Geist und durch eine ständige innere Haltung der Wachsamkeit. Es ist nicht nötig, dass da wieder groß Handauflegung geschieht und Losbetung und all die Sachen. Nein, wenn sich der Betreffende wirklich lösen will, wenn er das erkannt hat, das war nicht richtig, ich habe da Dinge gesucht und angenommen, die Gott mir gar nicht geben wollte, dann darf er das wieder im Gebet bekennen und ablegen und sich davon distanzieren und in dieser Haltung seinen Weg weitergehen. Mein letzter Satz: die 7 Sendschreiben der Offenbarung enthalten viele Dinge, aber keine Klage wegen mangelnder Geistestaufe, keine Klage wegen mangelnder Geistesgaben, aber 5-mal steht in den Sendschreiben: tue Buße. Tue Buße. Nicht: ich habe wider dich, dass du keine Zungenrede hast und dass so wenig Heilungen bei dir geschehen. Das sagt der erhöhte Herr den Gemeinden nicht. 90 nach Christus. Die Gemeinden bestanden schon 40, 50 Jahre. Er sagt ihnen nichts in der Richtung, sondern 5-mal tue Buße. Und das ist der Weg zum Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Ein geregeltes Gebetsleben und eine ständige Haltung der Buße. Gott möchte uns das allen schenken. Lass uns noch einen Augenblick gerade still werden zum Gebet. Herr, unser Gott, lieber himmlischer Vater, das wollen wir von ganzem Herzen erbitten, dass wir in dieser Haltung stehen können, dass wir wirklich ein geregeltes Gebetsleben haben. Und da weißt du auch, wie es bei jedem von uns aussieht, auch bei mir, und in einer inneren Haltung der Buße. So lass uns auf diesem biblischen Weg zu der Fülle hinkommen, zu dem vollen Mannesalter, und nicht meinen, wir könnten das durch irgendeinen Schnellwaschgang erreichen, der uns da angeboten wird. Herr, wir danken dir, dass uns dein Wort Hilfe gibt, und Wir bitten noch einmal für unsere Brüder und Schwestern, die sich da in falscher Weise geöffnet haben, dass du doch manchem, der aufrichtig ist, noch die Buße gibst. Und wo wir selbst betroffen waren in einem Stück, da gib uns auch ganz klares Licht drüber und auch echte Konsequenz. Danke, dass du uns ein geisterfülltes Leben schenken willst und auch ein echtes, geisterfülltes Gemeindeleben. Amen.